Guten Morgen. Freut mich, dass ich hier sein darf. Ich bin heute Sonntag, also heute für euch da, für die Predigt und nächsten Sonntag auch. Habt schon mitbekommen. Und, ja, danke schön. Ihr müsst abwarten. Tatsächlich, ich habe es extra noch mitgebracht, die Bibel, so sah das mal aus. Und ich bin tatsächlich begeistert von diesem Buch, begeistert auch von diesem Gott, der darin vorkommt, der sich darin offenbart, uns, wie er handelt, wie er denkt, was er erwartet oder was er vielleicht weniger erwartet. Und das Schöne an dem, wie Gott das hier reingeschrieben hat, ist, das ist voller Fantasie für mich, voller Offenheit auch zum Teil, wo man darüber diskutieren muss, wo man eigene Gedanken mit einbringen muss und Freiräume hat, nachzudenken, was damit gemeint ist. Und wisst ihr, das könnte ja auch so festgefahrenes Buch sein, so Regelwerksbuch nach dem Motto, mach das, dann das, dann das. Aber es ist nicht so, es ist voller Geschichten und ja, es lässt Fragen zu. Und manchmal bleiben Fragen offen in dem Buch, die Vernunft, die wir so nicht lösen können. Und was mich unheimlich freut, ist, dass Gott den Suchenden gern hat. Sonst würde ich nicht herstehen. Gott hat den Suchenden gern und akzeptiert es. Es könnte anders sein. Er könnte sagen, also wenn du nicht die und die Einstellungsvoraussetzungen hast, dann läuft das nicht mit uns. Ja? Aber so ist Gott nicht. Sondern er bereitet die Hände aus zu uns und sagt, wenn du mich suchst, dann lasse ich mich finden. Und es gibt offene Bereiche, so nenne ich die heute mal, offene Bereiche in dem Buch, wo er den Menschen auch in der Verantwortung stellt. In der Verantwortung, diese Bereiche zu diskutieren, auszustatten mit Vernunft oder mit dem, was man drüber denkt. Und ich mache mal ein paar Beispiele, was ich meine mit offenen Bereichen. Ich sage mal, das Thema Leid, Leid und Gerechtigkeit. Eigene Entscheidung zum Glauben versus Erwählung. Wir könnten darüber reden, über Mann und Frau, Beziehungen. Wie hat sich das Gott vorgestellt? Wie ist das? Und wie ist das mit Eigentum zum Beispiel? Ist das mehr Segen oder ist mehr Belastung? Was denkt die Bibel darüber? Es gibt da unterschiedliche, aus meiner Sicht, unterschiedliche Aspekte in der Bibel. Und das macht dieses Buch für mich so wertvoll. Ja, in der Kerntechnik, wo ich arbeite, da habe ich mich viele, viele Jahre mit dem Fehler beschäftigt. Und der Fehler, wir nennen das gar nicht Fehler, sondern wir nennen es Abweichung, weil das Wort Fehler sofort impliziert den Fokus auf die Schuldfrage. Und dann deckt es viele andere Dinge, die man vielleicht in Abweichungen erkennen kann, deckt es zu. Deswegen reden wir über Abweichungen und die Abweichungen sind etwas einfacher zu handeln und zu analysieren, weil sie eben wenig Emotion haben. Die Abweichung kann man gut, sagen wir, strategisch aufgliedern und sagen, wie kam es zu der Abweichung und was machen wir, damit diese Abweichung nicht mehr passiert. Also eine ganz einfache Grundregel ist, man fragt einfach mal warum. Man fragt 4, 5 Mal warum. Und das, meine Söhne haben das mal gemacht mit 6, 8, da wirst du wahnsinnig als Eltern, wenn die ganze Zeit fragt, warum. Und mit über 40 habe ich das wieder lernen müssen, dass das zielführend sein kann, diese naive Fragestellung, warum. Wenn es dann nicht nur Sachverhalte sind, sondern auch Verhaltensabweichungen, dann ist die zweite Frage auch noch zielführend, nämlich wozu. Wozu war das Verhalten abweichend von dem, was man eigentlich erwartet? Also warum und wozu? In der Regel gelingt diese Warum- und Wozu-Frage nur sehr begrenzt, vielleicht 1, 2 Mal. Also ich mache mal ein Beispiel. Jemand fällt eine Tasse vom Tisch und die Tasse ist kaputt. Ja? Dann muss man sich fragen, warum? Kann man vielleicht sagen, okay, war unvorsichtig, aber warum fällt sie runter? kann man vielleicht sagen, ja, warum ist das so? Na, weil sich Massen anziehen und okay. Und jetzt kommt die dritte Warum-Frage, warum zieht sich Masse an? Und hier drin sitzt wahrscheinlich niemand, der mir das erklären kann. Und das ist spannend, die Warum-Frage und die Wozu-Frage sowieso, die wird noch schwieriger. Ja, also wozu handelt manche Menschen, warum verletzt sich meine Frau manchmal? Wozu? Was steckt da dahinter? Bei Beziehungen fangt ihr mal bei euch selber an, nicht bei Fremden, das gibt immer einen Beziehungsknick. Also wenn dann bei sich selber anfangen. Wenn man mal viele Jahre sich mit der Abweichung beschäftigt hat, dann ist es gut, wenn man mal das wagt, auch das Interessantere anzuschauen, den Konflikt. Der Konflikt ist deshalb schwieriger, weil er eben viele Emotionen hat. Ja? Und Emotionen sind immer schwierig. Für uns Männer sowieso. Und also wer glaubt, dass Konflikte gelöst werden, vielleicht werden 10% oder 15% gelöst. Und unser Christ ist nicht viel besser. Wir neigen dazu, Konflikte mit einer Strategie zu bekämpfen, die es heißt, ja, die Zeit, also die Zeit wird das heilen. Ich beende das zunächst mal, die Thematik, und dann wird die Zeit vielleicht den Konflikt heilen. Oder Distanz, ja. Also ich nehme mich da raus und distanziere mich von dem Konflikt und dann wird es vielleicht besser. Gar nicht so schlechte Strategie, ja, weil manche glauben ja nur durch, wenn man viel drüber redet, wird es besser. Manchmal wird es auch schlechter. Da muss man aufpassen. Ja. Also nicht immer wird es besser, wenn man drüber redet. Man muss das Richtige drüber reden. Und warum gelingt uns das nicht, Konflikte gut zu handeln? Das sind eigentlich zwei wesentliche Gründe aus meiner Sicht. Zum einen sind es unzureichende Analyse, also man schafft es gar nicht genau, an den Kernpunkt zu kommen, warum es eigentlich Konflikte gibt. Deswegen passiert das auch nicht, man verschweigt es einfach. Und der zweite Grund ist eigentlich, man fokussiert sehr schnell, na, ich habe doch recht oder ich bin doch wichtig oder das ist doch die Wahrheit, was ich denke. Und oft stimmt das vielleicht auch. Aber das verhindert eine Konfliktlösung. Ja? Und mir ist das einmal auch in meinem Glaubensleben wichtig geworden, wo ich jemand nicht verzeihen konnte und habe gesagt, okay, dann ist das Thema mit dem durch. Und dann habe ich so gespürt, also wenn Gott ihm vergeben hat und ich nicht, was passiert denn dann? Dann passiert doch eigentlich Folgendes, dass ich sage, mein Urteil, dass ich sage, das kann ich jetzt nicht irgendwie bereinigen oder so, das ist wichtiger und wertvoller, wie das Urteil, das Gott eigentlich über ihn hat. Nämlich Gott sagt, ich vergebe ihm. Und ich hänge praktisch mein Urteil höher auf, wie das, was Gott eigentlich sagt. Und das ist das Kernproblem von Adam und Eva. Ich sage, ich bin derjenige, der es bestimmen möchte. Ja. Und in diesem Buch, da steht eine Strategie, wie man mit Konflikten umgeht, die wir als Gläubige meines Erachtens viel mehr üben solltet oder mehr, ja, mehr praktizieren solltet vielleicht auch. Wir nennen das Versöhnung. Und das ist eigentlich das heutige Thema, Versöhnung. Und das ist so ein Edelstein, der in dieser Beziehung zwischen Gott und den Menschen wichtig ist, aber auch zwischen uns Menschen. Und den wollen wir uns heute mal anschauen, was denkt der Gott darüber? Und da gibt es im Alten Testament, Psalm 85, also nur ein Vers werde ich heute mit euch machen. Ja. Da brauchen wir jetzt eine Folie, das ist die Schlachterübersetzung, da heißt es, Gnade und Wahrheit sind einander begegnet, Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Ich weiß nicht, wo es sonst noch überall geküsst wird in der Bibel, es gibt auch einiges wahrscheinlich, aber das ist völlig auffällig, warum sind hier vier Player, die sich begegnen müssen und dann auch noch in einer Art und Weise, die ja sehr, sehr, sehr nahe irgendwie ist, der Jugend und uns auch, alle. Ja? Und warum wird es so beschrieben? Zunächst mal, weil die oft gar nicht zusammenkommen. Die begegnet sich oft nicht. Ich habe zum Beispiel Tests gemacht, Psychotests, und war bei Gerechtigkeit völlig übersteigert. Und das verhindert aber die Fähigkeit, Konflikte gut zu lösen. Ja? Und manche ist vielleicht in der Wahrheit stärker oder in der Liebe oder in der Gnade. Aber diese Begegnung muss stattfinden oder darf stattfinden und dann kann Versöhnung stattfinden. Ja? Und das beschreibt die Bibel hier sehr, sehr einprägsam. Und unsere Botschaft ist die Botschaft der Versöhnung zwischen Gott und den Menschen. Wenn man da mal schön innehält und sagt, was passiert denn da einfach? Das Evangelium beschreibt doch die Versöhnung von Gott und den Menschen. Und was passiert denn mit diesen vier da? Zunächst mal ist wahr, dass wir alle Sünder sind und getrennt von Gott, ein für alle Mal. Und das ist die Wahrheit. Und wir hätten keine Chance gehabt. Überhaupt keine. Und der Satan will manchmal so das relativieren und sagen, das macht er, finde ich, relativ gut. In der Gesellschaft, ja, du bist ja eigentlich in Ordnung. Das, wenn du einigermaßen durchs Leben kommst und bist in dem Knast und so, dann läuft das für dich in Ordnung und dann ist das gut und du bist schon ein guter Mensch. Das heißt, die Bibel aber beschreibt, von Sünde ist was anderes. Das ist wirklich das Getrenntsein von Gott. Und wahr ist, wir sind eben getrennt von Gott. Ohne die Vergebung von Jesus Christus, ohne diese Gnade, sind wir einfach getrennt von Gott. Und was ist mit der Gerechtigkeit? Was passiert am Kreuz? Da stirbt ein Gerechter für einen Ungerechter. Was ist da los? Das ist nicht gerecht. Menschlich betrachtet ist das nicht gerecht. Durch Ungerechtigkeit werde mir gerecht. Aber die Wahrheit hat kein anderer Weg gefunden, weil jemand, ein perfektes Opfer, musste sterben. Und was ist mit der Gnade? Wisst ihr, durch ein gnadenloses Urteil wurde mir begnadigt. Und Friede, was ist mit Friede? Durch eine Gewalttat am Kreuz entsteht Shalom. Unfassbar. Ein unfassbarer Friede. Und wisst ihr, ich verstehe das nicht. Ich glaube das. Und dankbar nehme ich das Geschenk an. Und ich lobe meinen Gott, der so den Sünder aus der Tiefe holt. Damit wir leben können. Und dort am Kreuz, da begegnet sich Wahrheit, Gnade, Liebe und Friede. Und manchmal ist es gut, man lässt die vier sprechen. Und die sind noch heute hier, die vier, und ich habe sie eingeladen. Und jetzt können wir mir begrüßen, die Wahrheit. Den Frieden, die Gnade und die Gerechtigkeit. Ja, herzlich willkommen hier in der BMG, ihr vier. Freut mich sehr, dass ihr hier seid. Also, ihr habt es schon mitbekommen, so ein Konflikt, das ist schwierig. Und jeder von euch hat immer Konfliktanliegen. Und ich bin wirklich gespannt, was eure Anliegen sind innerhalb von einem Konflikt. Und wir fangen einfach mal mit der Wahrheit an. Wahrheit, was hast du zu sagen?
Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Licht, das scheint, damit alle es sehen können. In einem Konflikt möchte ich zur Sprache bringen, was tatsächlich geschehen ist, es offenlegen. Ich unterscheide mich von meinen drei Kollegen hier. weil sie zuallererst mich brauchen. Wenn ich gefunden bin, kann ich Menschen frei machen.
Ja, aber Wahrheit, das interessiert mich jetzt wirklich. Wenn ich mit den anderen rede, zum Beispiel mit den Freunden hier, dann behaupten sie, du seist mit ihnen und mit den anderen auch. Und alle behaupten, sie sind in der Wahrheit. Gibt es nur eine Wahrheit?
Es gibt nur eine Wahrheit, aber ich kann auf unterschiedliche Weise erfahren werden. Ich wohne in jedem Mensch, doch niemand besitzt mich.
Ja, aber wenn es jetzt so wichtig ist, dich zu entdecken, warum ist es so schwierig, dich zu finden?
Ich kann mich nur zeigen, wenn die Suche aufrichtig und authentisch ist. Ich trete nur vor, wenn jede Person den anderen mitteilt, was sie von mir weiß und wenn jeder die Stimme der anderen respektiert.
Okay. Und hast du Angst vor einem von den drei oder fürchtest du jemanden von den drei?
Ihn. In seiner Hast zu heilen, verdeckt er mein Licht und dämpft damit meine Klarheit. Er vergisst, dass Vergebung unser Kind ist, nicht allein seins.
Oh, aber ich bin sicher, da hast du auch was zu sagen, oder? Gnade?
Ich bin Gnade. Ich bin der Neuanfang. Mir liegen die Menschen und ihre Beziehungen am Herzen. Annahme, Mitgefühl und Unterstützung stehen an meiner Seite. Ich weiß um die Zerbrechlichkeit der Menschen. Wer unter ihnen ist schon vollkommen? Sie weiß, dass ihr Licht Klarheit bringen kann. Aber viel zu häufig blendet es und verbrennt. Was ist Freiheit ohne Leben und Beziehung? Vergebung ist in der Tat unser Kind, aber nicht, wenn Menschen wegen ihrer Unvollkommenheiten und Schwächen niedergeknüppelt werden. Unser Kind Vergebung kam zur Welt, um Heilung zu geben.
Herr Bruder Gnade, okay. Aber das ist ja ungeduldig und einfach so weiterzugehen. Und geht da nicht was kaputt dabei?
Ich dämpfe nicht das Licht von Wahrheit, das musst du verstehen. Ich bin Gnade. Mein Fundament ist beständige Liebe, die das Leben selbst trägt.
Und wen fürchtest du am meisten, Gnade?
Mein Bruder Gerechtigkeit. Er will alles so schnell verändern und in Ordnung bringen und vergisst dabei, dass seine Wurzeln in echten Menschen und Beziehungen liegen.
Okay. Aber Gerechtigkeit, was sagst du dazu?
Ich bin Gerechtigkeit. Gnade hat recht. Mir ist es ein Anliegen, Dinge in Ordnung zu bringen. Ich blicke unter die Oberfläche und hinter die Probleme, über die die Menschen sich zu streiten scheinen. Die Wurzeln der meisten Konflikte haben sich in Ungleichheit, Gier und Fehlverhalten verknäult. Ich stehe an der Seite von Wahrheit, die ihr Licht auf den Weg des Fehlverhaltens wirft. Meine Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass etwas unternommen wird, um den angerichteten Schaden wiedergutzumachen. In erster Linie an den Opfern und an den Unterdrückten.
Okay, aber Gerechtigkeit, alle haben das Gefühl, dass ihnen Unrecht getan wurde. Und die meisten sind bereit, ihr Handeln zu rechtfertigen. So war Gewalttaten. Stimmt es nicht?
Das stimmt. Die meisten begreifen es nicht. Siehst du, Verantwortung ist mir wichtig. Wir denken oft, dass alles akzeptabel ist. In aufrichtigen und verbindlichen Beziehungen sind aufrichtige Verantwortlichkeit und beständige Liebe zu finden. Liebe ohne Verantwortlichkeit ist nichts anderes als schöne Worte. Liebe mit Verantwortlichkeit verändert Verhalten und Handeln. Mein Anliegen ist es, die Worte mit Taten und Verantwortlichkeit zu füllen.
Und vor wem hast du Angst?
Vor meinen Kindern. Ich habe Angst, dass meine Kinder Gnade und Frieden sich selbst als Eltern sehen. Doch eigentlich sind sie der Frucht meiner harten Arbeit.
Ich bin Friede und ich stimme allen drei zu. Ich halte die Gemeinschaft zusammen, mit Ermutigung von Sicherheit, Respekt und Wohlergehen.
Das genau ist das Problem. Du hältst dich für größer und wichtiger als wir anderen.
Ja, das ist überheblich. Du stellst dich nicht an den Platz, an den du gehörst. Du folgst uns nach, du gehst uns nicht voraus.
Das stimmt, Bruder Gerechtigkeit und Schwester Wahrheit. Durch und nach euch finde ich einen besseren, umfassenden Ausdruck. Aber es stimmt auch, dass es ohne mich keinen Raum gibt, damit Wahrheit gehört werden kann. Und ohne mich ist es unmöglich, den Teufelskreis von Anklage, Bitterkeit, Blutvergießen zu durchbrechen. Selbst du, Gerechtigkeit, kannst ohne meine Anwesenheit nicht voll verwirklicht werden. Ich bin vorher und hinterher. Es gibt keinen Weg, mich zu erreichen. Ich selbst bin der Weg.
Aber Friede, fürchtest du auch jemand?
Nicht wen, sondern was. Ich fürchte Manipulation. Ich fürchte die Manipulation von Menschen, die Schwester Wahrheit für ihre Zwecke missbrauchen. Einige ignorieren sie, andere missbrauchen sie als Peitsche, einige behaupten, sie zu besitzen. Ich fürchte die Gelegenheiten, wo Bruder Gerechtigkeit um Bruder Gnade willen geopfert wird. Ich fürchte die blinde Manipulation, wenn einige das Leben selbst opfern für den Versuch, das Ideal von Brudergerechtigkeit zu erreichen. Solchen Betrügereien verletzen mich, dann fühle ich mich leer.
Aber wie könnt ihr euch treffen, ihr vier? Was braucht ihr voneinander?
Du musst einen Gang herunterschalten, Bruder Gnade. Gib mir die Gelegenheit, mich zu zeigen. Unser Kind darf nicht geboren werden, ohne sich langsam im Leib der Mutter entwickelt zu haben.
Leuchte hell, Schwester Wahrheit. Aber bitte achte darauf, dass du nicht blendest und verbrennst. Denke daran, dass jeder Mensch ein Kind Gottes ist. Jeder ist schwach und braucht Hilfe zum Wachsen.
Die Worte von Friede haben mich nur zum Teil beruhigt. Ich brauche klare Aussagen, dass er mir Raum gibt für Verantwortlichkeit und Aktion. Erinnert euch, was Micha von uns gesagt hat: Liebe üben und demütig sein. Du, Friede, musst mir Raum geben, damit ich vortreten kann.
Gerechtigkeit, wir brauchen einander. Gleite nicht ab in Bitterkeit, die sinnlos wütet. Ich werde den Boden bereiten, damit du wirken und Frucht bringen kannst.
Und wenn ihr vier so zusammenkommt, wie nennt ihr diesen Ort?
Dieser Ort nennt sich Versöhnung.
Dankeschön.